Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was zeichnete die Brecht-Schülerin Regine Lutz aus? Warum war 2023 ein besonderes Kinojahr? Und was macht Christopher Rüping in seiner ersten Tschechow-Inszenierung? Als 18-Jährige ohne Schauspielausbildung vom Fleck weg engagiert zu werden, das gelang Regine Lutz 1947. Mit 94 Jahren ist die Schauspielerin gestorben. Sie hatte, schrieb sie, den schönsten Beruf der Welt, weil die Theaterwelt zu ihren besten Zeiten noch ganz anders tickte.
Ich habe mich nie nach anderen Schauspielern gerichtet oder Schauspielerinnen. Das hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte das machen, was nur ich konnte und sein wollte. Aber das hat sich verändert.
Bert Brecht hatte die Schweizerin 1948 in Zürich entdeckt und nach Berlin geholt. Wie es war, ihn kennenzulernen, erzählte Regine Lutz mit hörbarem Vergnügen.
Ich hatte von Brecht keine Ahnung. Ich wusste, dass er Mutter Courage geschrieben hatte. Das wusste ich, aber ich habe es auch nicht gesehen gehabt. Und so kam ich ahnungslos in dieses Foyer. Und rückblickend weiß ich, dass ich genau das angezogen hatte, was Brecht liebte. Einen Schottenrock und eine weiße Bluse. Und da kam ich in dieses Foyer und da sah ich einen in meinen Augen ausgesprochen alten und hässlichen Mann. Unrasiert, was für mich unmöglich war. Und dann aber gab er mir ein dünnes Seidenblättchen und sagte, könnten Sie dieses Gedicht einmal vorlesen? Es war der Prolog zum Puntila. Und dann sagte er zu mir, könnten Sie dieses Gedicht so vorlesen, wie jemand, der noch niemals Reime gesehen, gelesen oder gehört hatte? Und ich fing an, dieses Gedicht einfach zu improvisieren. Und Brecht sagte gar nichts. Und ich sah nochmal auf die langen Unterhosen von Brecht, die im Sommer da unten durchschimmerten. Und dann nach ein paar Tagen, dann begannen die Proben.
Regine Lutz, die von 1949 bis 1960 an Brechts Berliner Ensemble arbeitete. Klaus Völker ist Theaterhistoriker und ehemaliger Rektor der Schauspielschule Ernst Busch. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Können Sie uns sagen, was traute Brecht Ende der 40er Jahre der jungen Frau ohne Schauspielausbildung zu? Wie baute er sie im Ensemble auf?
Brecht hat einfach reagiert, wie sie mit Sprache umgegangen ist. Das lag ihm sehr, also sagen wir mal von den damaligen Professionellen aus gesehen, war das sehr dilettantisch, was Regine Lutz machte. Und genau da knüpfte Brecht an und hat ihr dann entschieden gute Ratschläge gegeben, die eben aus seiner Theaterperspektive waren und nicht mehr Ratschläge von den damals erfolgreichen Schauspielern.
Sie blieb ja Brechts epischem Theater immer treu. Ist das nicht über die Jahrzehnte rückblickend betrachtet, wenn man bedenkt, wo wir heute stehen, nicht ganz erstaunlich?
Das war erstaunlich, aber sie hat gespürt, dass sie von Brecht ungeheuer viel profitiert hat und sie ist einfach gewachsen und ist aus der Schweizer Provinz, wie sie das empfunden hat, doch in das Großstädtische gekommen und hat von Theater was kapiert. Und es war ja auch das besondere Verhältnis noch, dass Brecht meistens mit den Schauspielerinnen, die er so mochte und in den Titelrollen besetzt hat, dass sie mit ihm kein erotisches Verhältnis hatte, nicht? Das hat sie ja in dem Gespräch, das sie am Anfang gesendet hatten, nicht deutlich gemacht, dass sie also ihn einfach zu alt und schmuddelig, unrasiert etwas fand. Und Ähnliches hat sie auch später immer wieder erzählt, wenn man sie nach der Arbeit mit Brecht gefragt hat.
Nach 1960, nachdem sie das Berliner Ensemble verlassen hatte, spielte Regine Lutz an Westberliner Bühnen in München, in Basel, in Volker Schlöndorffs Verlorene Ehre der Katharina Blum. Sie übernahm Fernsehrollen. Als was für einen Menschen haben Sie sie kennengelernt?
Ich habe sie noch in einigen Rollen am Berliner Ensemble gesehen, auch damals so kurz mit ihr geredet, sie angesprochen und mich interessiert für sie. Also wir kannten uns dann so flüchtig, aber eigentlich als richtig tolle Schauspielerin habe ich sie in der Inszenierung von der Kassette von Sternheim, von dem Rudolf Nölte inszeniert, als Partner Theo Lingen, der den Krull spielte. Das war ein Riesenerfolg und das ist ihr Durchbruch auch am Theater gewesen, glaube ich. Das war eine ganz wichtige Rolle.
Karl von Sternheim, das ist ja nur eine ganz andere Liga als Bert Brecht. Was an der Rolle, die Regine Lutz da gespielt hat, hat sie so fasziniert und begeistert?
Sie war einfach ungeheuer, wie sagt man, helle in Berlin, nicht? Eine sehr intelligente, aber nicht intellektuelle junge Person, die also ungeheuer naiv eigentlich auch reagiert hat auf die tollen Szenen, die der Theolingen da spielte. Und dieses Lustspiel, das zu einem großen, eigentlich realistischen Bild von Nölde gebaut worden war, das ging auf. Und die Regine Lutz hat also nach Brecht in dem ganz anders gearteten Nölde nochmal einen wirklich tollen Regisseur erlebt und sie hat viel kapiert von dem, was Schauspiel ausmacht. Und das hat auch die Grundlagen gelegen, dass sie sich dann damit beschäftigte und schließlich also Schauspielunterricht gab.
Ja, sie hat sogar einen eigenen Preis gestiftet und wir haben es anfangs gehört, Theaterschauspielerin zu sein zu ihren besten Zeiten war toll, aber sie hatte eine große Distanz zu dem, was heute gefordert und gewünscht wird. Was hat sie versucht, ihren Schauspielstudentinnen und Studenten beizubringen? Was war ihr wichtig?
Es war ihr ganz wichtig, dass die Schauspieler sich mit dem Hintergrund des Stücks, wo es spielte, mit der Zeit sich vorbereitete, nicht nur mit gut sprechen, sondern auch mit dem Lesen von Texten, die hilfreich waren dann bei der Einstudierung der Rolle. Also sie war eine ganz großartige Lehrerin. Ich habe sie ja dann auch an die Buschschule geholt und sie war vorzüglich in diesem Ding, was sie den jungen Leuten mitteilen konnte. Und sie selber auf der Bühne war ja, auch wenn sie spielte, also eine ungeheuer, also beweglich.
Aber sie hat sich ja eigentlich auch dieses fast mädchenhafte Lachen immer noch behalten, ne?
Ja, etwas davon war immer noch zu spüren, das stimmt. Also an alles rangehen, ohne irgendwelche Bedenken zu haben. Erstmal genau zu gucken, was ist das? Also diese Neugier Gegenständen gegenüber und Texten gegenüber, die war, dass man mitging, also da mitzog. Und da hat die Studenten also dann sehr begeistert und sie konnte die mit auf diese Reise nehmen.
Der Theaterhistoriker Klaus Völker über die Schauspielerin Regine Lutz, die 4 Tage vor ihrem 95. Geburtstag gestorben ist. Herr Völker, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke ebenso. Wiederschauen.
Was mir heilig ist,
fragt Fazit auch in diesem Jahr. Die Filmregisseurin Doris Dörrie antwortet.
Was mir heilig ist. Das Wort heilig ist ein schwieriges Wort, finde ich. Und ich sehe es doch sehr skeptisch. Denn je mehr wir etwas für heilig erklären, umso mehr grenzen wir uns natürlich auch voneinander ab, weil jedem etwas anderes heilig ist. Und das führt dann vielleicht doch auch sehr schnell zu Dogmatismus. Es gibt so einen Satz im Zen, der heißt, wenn du den Buddha triffst, töte den Buddha. Und das bedeutet, dass man nicht zu sehr an Konzepten festhalten sollte, also dass man nichts für heilig erklären sollte, um damit eben nicht andere auszugrenzen und dogmatisch zu werden. Also dieses Aufgeben von Konzepten, das ist mir sehr viel heiliger, als das Heilige zu verteidigen. Und wenn ich das umdrehe, dann kann ich sagen, naja gut, für mich ist Meinungsfreiheit heilig. Also tatsächlich das zu verteidigen, dass jeder auch etwas anderes heilig finden kann und jeder seine Meinung sagen kann, das ist mir tatsächlich heilig. Also wirklich nach diesem alten Satz, ich stimme mit Ihnen überhaupt nicht überein, aber ich werde bis zu meinem Tod verteidigen, dass Sie es sagen dürfen. Bis zu meinem Tod, so weit würde ich dann vielleicht doch nicht gehen. Ihr Recht aber zu sagen, was Sie meinen, das zu verteidigen, ist mir wirklich wichtig.
Damit hängt natürlich auch sehr schnell zusammen, dass mit Demokratie heilig ist. Denn die beiden Dinge sind unauflöslich miteinander verbunden, Demokratie und Meinungsfreiheit. Inwieweit es dann mich verletzt, wenn jemand anderes etwas ganz anderes heilig findet oder auch das, was ich heilig finde, angreift. Auch darüber sagt unser Grundgesetz sehr klar, dass man doch sehr, sehr viel sagen darf, außer ich werde in meiner persönlichen Ehre beleidigt oder verleumdet. Oder es geht gegen die Grenzen der Sittlichkeit, Jugendschutz, Volksverhetzung. Da gibt es schon Einschränkungen. Aber was die Heiligkeit angeht, gibt es keine. Also jeder darf etwas anderes heilig finden. Und das finde ich wichtig und das ist mir eben heilig, die Meinungsfreiheit. In diesem Zusammenhang ist es für mich auch besonders absurd, dass sich bei uns in Deutschland im Moment einige darüber beschweren, sie könnten ihre Meinung nicht äußern, während sie aber gleichzeitig ihre Meinung äußern. Also das ist so plemplem und so doof und so dumm, weil wir wirklich noch in einem Land leben, wo wir wirklich die Meinung äußern dürfen, die wir haben. Und zwar jeder darf das.
Doris Dörrie, morgen hören Sie, was der Schauspielerin Stefanie Rheinsberger heilig ist. Das Kinojahr 2023, Barbenheimer ist da das Wort des Jahres. Der Erfolg des pinken Barbie-Films übertraf alle Erwartungen, ebenso die düsteren 3,5 Stunden über den Physiker Robert Oppenheimer. Hollywood war aber auch monatelang lahmgelegt. Patrick Wilinski aus unserer Kinoredaktion: Der Streik von Schauspielern und Drehbuchautoren war historisch. Hat er wirklich etwas verändert?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also es ist zum einen eine neue Solidarität entstanden zwischen diesen unterschiedlichen Gewerken in Hollywood, die über Jahre, das muss man auch sagen, so vor sich hingearbeitet haben. Und man merkte plötzlich, dass so Fragen von künstlicher Intelligenz, aber auch immer kleiner werdenden Budgets direkte Auswirkungen auf die eigene Arbeit und Zukunft haben. Es gibt einen wahren Braindrain aus Hollywood hin in die Werbeindustrie. Viele Filmarbeitende arbeiten in prekären Verhältnissen. Und man hat von den ganzen Booms der Branche der letzten Zeit, also von Technik bis zum Streaming-Boom, nicht wirklich profitiert. Das ist das eine. Aber die wahren Folgen dieses Streiks, die werden wir erst noch merken, denn dieser Doppelstreik, das kann man wirklich sagen, ohne zu übertreiben, war eine Zäsur in der amerikanischen Filmwirtschaft. Die wird noch lange wirken. Also allein die Tatsache, dass da ja unglaubliche Summen ausgehandelt worden sind, wird dazu führen, dass wir auch hier in Deutschland merken werden, dass die Streaming-Dienst-Abonnements teurer werden. Und zwar viel teurer werden, denn das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und es wird weniger Serien produziert werden, es werden weniger Filme produziert werden. Es kommt wahrscheinlich auch zu einer Konsolidierung des Streaming-Marktes. Wir werden nicht mehr viele kleine Anbieter haben, sondern nur noch 3-4 große in der Zukunft. Und man sieht ja schon, dass diese Woche Netflix bekannt gegeben hat, keine Originalstoffe mehr zu produzieren, sondern stärker auf Spin-Offs und Prequels und Sequels bestehender Stoffe zu setzen. Das heißt, Kreativität wird es nochmal schwerer haben. Und ohne Frage, dieser Doppelstreik, das war ein unglaubliches Ereignis. Das wird diese Kinobranche noch auf Jahre prägen.
Konnte das amerikanische Kino denn jenseits des Streiks von sich reden machen? Siehe meine einleitenden Worte.
Ja, Barbenheimer war natürlich vor allem ein Kassenrekorde brechender Marketing-Coup. Also Oppenheimer hat knapp 1 Milliarde Dollar eingespielt. Barbie hat diese magische Marke sogar gebrochen, ist der erfolgreichste Film des Jahres, auch in Deutschland mit 6 Millionen Zuschauern. Damit zeigte Hollywood, dass sowas wie der Blockbuster mit modernen Inhalten und modernen visuellen Ansätzen auch noch ein weltweites Publikum ziehen kann. Etwas, an dem man ja gezweifelt hat, ne? Auch während und nach der Pandemie haben Blockbuster eher geschwächelt. Also Erfolgsgaranten wie Marvel-Comic-Filme sind gefloppt. Auch der neue Indiana-Jones-Film ist meiner Meinung nach zu Unrecht gefloppt. Was mir aber noch auffiel, ist, dass neben diesem Aufschwung der Blockbuster, Mission Impossible 7 müssen wir da auch erwähnen an dieser Stelle, ist mir aufgefallen, dass Regiegrößen wie Martin Scorsese oder Steven Spielberg, die ja maßgeblich für das US US-Kino prägend waren in den letzten Jahren, jetzt andere Filme auch drehen, biografischer, nachdenklicher, reflektierter, Spielberg mit dem Film über seine Familie, The Fablemans, Scorsese mit seinem politischen Western Killers of a Flower Moon. Man sieht zusammengenommen, egal ob es jetzt ein Scorsese ist oder Barbie, Hollywood erneuert sich immer von innen heraus. Von außen braucht es eigentlich keine Impulse. Und man hat gesehen, Hollywood kann das sehr gut, sehr überzeugend und sehr erfolgreich.
In zweierlei Hinsicht sind ja Oppenheimer und der Oscar-Preisträger Edward Bergers Im Westen nichts Neues, historische Filme. Der Oscar für Im Westen nichts Neues gilt ja als Zeichen für die Qualität des deutschen Kinos. Ist dem tatsächlich so?
Ich mecker ja eigentlich jedes Jahr über die Qualität des deutschen Kinos. Dieses Jahr kann ich das nicht machen, denn es war ohne Frage ein sehr starkes Jahr für den deutschen Film. Vielleicht so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und das lag an zwei Dingen in erster Linie. Zum einen haben so etablierte Autorenfilmer wie Christian Petzold oder Angela Schanelek sich etwas neu entdeckt mit ihren Werken. Vor allem Christian Petzolds Roter Himmel, der ja auch international auf allen Top-10-Listen zu finden ist. Es war ein wirklich großartiger, stimmungsvoller, intelligenter Film über einen Möchtegern Schriftsteller, der durch die Liebe erlöst wird. Der Sommerfilm des Jahres vielleicht. Aber auch Wim Wenders, auch ein deutscher Regisseur, hat vielleicht den wichtigsten Film seiner Karriere gedreht. Also die bekannten Namen haben performt, könnte man sagen. Auf der anderen Seite hatten wir eine wahre Flut von interessanten, spannenden Debüts zu sehen. Also da gab es Der letzte Abend von Lukas Nattrath, der so den Independent-Film fürs deutsche Kino neu entdeckt hat. The Ordinaries von Sophie Linnenbaum hat das Musical in den deutschen Film geholt. Und ein Tim Kröger mit seinem Schwarz-Weiß-Pastiche, Die Theorie von allem, hat ja auch in Venedig begeistert. Diese Filme machen deshalb Hoffnung, weil diese kreativen, jungen Regieführenden uns sagen, wir wollen nicht mehr 20.15 Uhr Unterhaltung machen, nicht Fernsehen. Was wir wollen, das ist Kino. Und das hat dieses Jahr wirklich sehr gut funktioniert.
Apropos Venedig, Cannes kommt dazu, Berlin. Sie waren in diesem Jahr für uns wieder bei den großen europäischen Festivals für internationale Filme. Was hat Ihnen das Weltkino 2023 geboten?
Das sollten wir auf jeden Fall ein anderes deutsches Phänomen des Jahres erwähnen, Sandra Hüller. Weil Sandra Hüller spielte ja nicht nur die Hauptrolle im Goldenen Palmgewinner Anatomie eines Falls, die Hauptrolle, sie spielte auch noch im britischen Film The Zone of Interest die Hauptrolle und hat sich damit so zur Schauspielerin des Jahres katapultiert, zur Weltschauspielerin. Sie ziert ja die Titelblätter der amerikanischen Branchenmagazine und wird auf jeden Fall auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Und ihr Film Anatomie eines Falls, das war ja auch ein Beispiel dafür, dass das Weltkino, wenn man das so formulieren kann, mittlerweile wirklich geprägt wird von jungen Frauen. Man sieht, dass dieser Druck von außen in der Filmwirtschaft etwas angestellt hat. Filme von Frauen werden viel präsenter in den Wettbewerben gezeigt, kriegen auch viel selbstverständlicher Preise. Und das konnte man dieses Jahr sehen. Ein weiteres Beispiel wäre die Mexikanerin Lila Aviles mit ihrem schönen Berlinale-Film Totem, der sehr bekannt und sehr berühmt geworden ist mittlerweile nach seiner Weltpremiere. Und demgegenüber standen die rein männlichen Altmeister dieses Jahr, also die Generation 80 plus, würde ich es mal sagen. Aki Kaurismäki, Bellocchio, Wenders, Loach, Moretti, sie alle haben neue Filme gedreht, haben sich vielleicht nicht immer so neu entdeckt wie Wenders, aber sind ihren Themen und Weltsichten treu geblieben. Und dieses Nebeneinander einer jungen, weiblicheren Generation und der klassischen Generation, das hat das Weltkino dieses Jahr geprägt. Und das harmonische Nebeneinander zeigt ja, dass es nicht immer gegeneinander gehen muss, dass die Filme für sich stehen, ihre Geschichten erzählen und damit andere Perspektiven auf die Welt ermöglichen.
Sie haben ja manchmal ganz eckige Augen, weil Sie allein in diesem Jahr an die 400 Spiel- und Dokumentarfilme gesehen haben. Das persönliche Votum für besonders berührend und begeisternd geht an wen?
Geht an David Chu für seinen Film Return to Seoul. David Chu ist ein indonesischer Regisseur, der fliehen musste nach Südkorea wegen der politischen Repression in seinem Heimatland. Und er hat einen Film gedreht, der leider so ein bisschen an der deutschen Kinokasse untergegangen ist. Deshalb würde ich gerne jetzt noch hier ein bisschen die Werbetrommel rühren für einen Film über eine junge koreanische Frau, die als Kind zur Adoption gegeben wurde und mit 25 meint, ich möchte mein Land meiner ursprünglichen Eltern kennenlernen. Und dann geht sie nach Korea zurück aus Frankreich, sie aufgewachsen ist. Und Regisseur David Chu macht daraus ein sehr interessantes Melodrama über das, was man so transkontinentale Identitäten vielleicht nennen könnte. Es ist ein sehr aktueller Film darüber, dass man in so einer durchglobalisierten Welt seine Identität anders aufbauen muss, ein Narrativ finden muss. Aber wie man das macht, welche Schmerzen das mit sich bringt, das hat er in einem sehr klugen, modernen, berührenden Film gepackt, der wirklich mehr Zuschauer verdient, Return to Seoul von David Chu.
Patrick Wilinskis Kinojahr 2023.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Die Schauspielerin und Komikerin Ingrid Stilger ist tot. Nach übereinstimmenden Medienberichten starb sie im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld. Die gebürtige Berlinerin gehörte in den 1970er Jahren zu den beliebtesten deutschen Fernsehstars. Vor allem mit der Komödienserie Klimbim, in deren Titellied sie auch mitsang, wurde Stilger einem großen Publikum bekannt.
Klimbim, was treibt die Leute vor die Scheibe?
Klimbim.
So ein kleines bisschen Sex ist gar nicht schlimm. Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar.
Ingrid Stilger war auch im Theater und im Kino zu sehen und spielte in der Erfolgsproduktion Der große Bellheim von Regisseur Dieter Wedel mit. Sie erhielt mehrere Preise, darunter eine Goldene Kamera und einen Bambi. Die Präsidentin der Akademie der Künste, Janine Meerapfel, plädiert für mehr Dialog in Gesellschaft und Kunst. Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts, sagte Meerapfel der Berliner Zeitung, es sei eine Atmosphäre von Misstrauen, von Verdächtigungen und Beschuldigungen entstanden, die nicht gut sei. Meerapfel kritisierte, es werde oft, Zitat, als erstes nachrecherchiert, ob irgendjemand irgendwann ein BDS-Papier unterschrieben hat, bevor man miteinander in Kontakt trete. BDS steht für die israelkritische Bewegung Boycott, Divestment, Sanctions. Meerapfel fügte hinzu, die bundesrepublikanische Gesellschaft brauche solche Gesinnungsprüfungen nicht, sondern solle frei entscheiden dürfen, welche Kunst sie zeigen und fördern will und welche nicht. Ein Werk, das dem Street-Art-Künstler Banksy zugeschrieben wird, ist kurz nach dem Auftauchen in London abgebaut worden. Zwei Männer hätten ein Stoppschild heruntergenommen, auf das drei Drohnen gemalt worden waren, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Wer die Männer sind und warum sie das Schild abnahmen, war zunächst unklar. Kurz zuvor waren drei Fotos des Werks auf dem offiziellen Instagram-Account von Banksy hochgeladen worden. Auf diese Weise gibt der mysteriöse Brite üblicherweise seine Urheberschaft bekannt. Nach einer Stunde hatte der Beitrag bereits mehr als 270 Likes gesammelt. Im Fall um das Babyfoto auf dem Cover des Nirvana-Albums Nevermind gibt es eine neue Wendung. Ein Berufungsgericht im US-Staat Kalifornien ließ nach langem Hin und Her eine Klage wegen sexueller Ausbeutung von Kindern zu. Eingereicht hatte sie der heute 32 Jahre alte Spencer Elden, der als 4 Monate altes nacktes Baby auf dem Cover zu sehen ist. Er wirft Nirvana vor, ihm dauerhaften Schaden zugefügt zu haben. Die Klage war mehrmals abgewiesen worden, unter anderem mit Verweis auf die Verjährungsfrist. Nun befand das Berufungsgericht, jede Wiederveröffentlichung eines Bildes könnte eine neue persönliche Verletzung mit einer neuen Frist darstellen.
Weihnachtsbaum oder kein Weihnachtsbaum? Das ist für Friedrich Merz eine entscheidende Frage. Denn für den CDU-Chef ist die Lametta-Tanne nicht nur Schmuck, sondern Symbol. Eines im eklatanten Widerspruch zu dem Satz seines Parteikollegen Christian Wulff, der 2010 sagte, der Islam gehört zu Deutschland. Weil der Co-Vorsitzende der SPD-Oppositionsführer Merz in die Schranken weisen wollte, ist O Tannebaum, Wladimir Balzer, einen Kommentar wert.
Also, ehrlich gesagt, ich wundere mich, warum der Weihnachtsbaum nicht gleich im neuen CDU-Grundsatzprogramm gelandet ist. Oder der Osterhase. Denn der Parteivorsitzende zählt ihn, also den Weihnachtsbaum, zur Leitkultur. Also sollte er dort mit aufgeführt werden. Und zwar ergänzt mit wertvollen Hinweisen, wie er denn zu schmücken ist. Ordentlich Lametta ist dabei zentral. So wie es in den 90ern üblich war. Die Zeit, aus der Friedrich Merz politisch stammt. Echte Kerzen sind auch wichtig. Auch wenn es natürlich dazu zwingt, immer in der Nähe dieses toten Grünzeugs zu sein. Weil sonst die Gefahr besteht, dass nicht nur der Baum abfackelt, sondern auch gleich die ganze Bude abbrennt. Und das will niemand, der etwas von Leitkultur versteht. Die wäre dann nämlich futsch. Eine solche nun ja brenzlige Situation würde aber auch eine familieninterne Debatte auslösen. Vielleicht doch besser keinen echten Baum abhacken lassen, lieber eine nicht brennbare Kunststoffvariante nehmen, wiederverwendbar. Vererbbar von Generation zu Generation. Ich meine, das war doch der Satz bei Friedrich Merz, den er im Weihnachtsbaum-Interview gesagt hat. Zitat: Es ist die Art von christlich-abendländisch geprägter kultureller Identität, die sich über Generationen überträgt, von der unsere Kinder geprägt sind und die sie dann so oder so ähnlich selbst weitertragen. Zitat Ende. Na bitte, Treffer. Wenn konservativ heißt, dass man was Dauerhaftes schafft, dann wäre der künstliche Weihnachtsbaum ein Geschenk für das CDU-Grundsatzprogramm. Und dann sieht auch SPD-Traditionsbeauftragter Kevin Kühnert alt aus mit seinen Witzeleien, dass doch bitte auch Kartoffelsalat und Würstchen zur deutschen Leitkultur gehören mögen. Gegen einen unvergänglichen Weihnachtsbaum aus Kunststoff kann er einfach nicht anstinken. Schon gar nicht mit seinem albernen Kartoffelsalat, den am nächsten Tag keiner mehr will. Und damit frohes Fest.
Wladimir Balzers Kommentar. Zwei Schriftsteller und zwei Schauspielerinnen. Die renommierte Mutter und ihr erfolgreicher Liebhaber, der ruhmlose Sohn und seine engagementlose Geliebte. Das sind die Hauptpersonen in Der Möwe von Anton Tschechow. Heute hatte der Bühnenklassiker Premiere am Schauspielhaus Zürich.
Du musst doch zugeben, dass es keine blödere Situation gibt, als im Salon neben ihr zu hocken, während all diese berühmten Schauspieler und Schriftsteller um sie herum schwänzeln. Dazwischen zu hocken, als ein Nichts und nur geduldet zu sein, weil ich ihr Sohn bin. Wer bin ich denn auch? Einer, der die Universität im sechsten Semester Umstände halber, wie man so schön sagt, verlassen musste. Einer, der kein Talent hat und kein Geld. Einer, in dessen Pass steht.
Aus Die Möwe, der tragischen Geschichte über die Kunst, das Glück und die Liebe. Christopher Rüping, Jahrgang 1985, hat zum Abschied als Hausregisseur am Schauspielhaus Zürich zum ersten Mal einen Tschechow inszeniert. Christian Gampert ist unser Premierenkritiker. Haben Bühnenbild und Kostüme dem 130 Jahre alten Stück eine neue Zeit gegeben?
Ja, wir sind ganz im Hier und Jetzt auf der leeren Bühne. Die Schauspieler haben im Prinzip heutige Kleidung an, die sie dann austauschen durch alle möglichen Theaterkostüme, um zu zeigen, welche Spielmöglichkeiten es gibt. Aber die Kostüme spielen eigentlich nicht so eine wirkliche Hauptrolle, sondern es geht um verschiedene Theaterkonzepte.
Konzepte heißt?
Naja, wir haben ja den Kostja schon gehört. Gerade Benjamin Lilje regt sich ja fürchterlich auf. Das ist ja jemand, der von der Kunst tatsächlich was will oder mit der Kunst was will. Der will die Gesellschaft verändern, während seine Mutter, die Arkadina, gespielt von Maja Beckmann, da nicht mehr so viel Hoffnung hat, sondern ihr geht's um die Kunst, um der Kunst willen. Und sie ist sich als besonders tolle Schauspielerin genug und Maja Beckmann ist ja eine große Performerin und zieht das dann wirklich so auf der Bühne durch, dass sie ständig Beifall zieht, ständig sich gefällt in irgendwelchen Narzissmen. Das sind also die beiden Kunstkonzepte, die konkurrieren in diesem Abend. Und es wird dann auch oft auch ziemlich aggressiv, wie wir jetzt gerade ja schon gehört haben. Aber auch Maja Beckmann gibt dann Kontra. Und das ist eigentlich die Hauptebene. Warum machen wir überhaupt Theater? Um uns selbst zu befriedigen, um uns zu zeigen, wie viel Talent wir haben oder weil wir was wollen? Das ist ja auch der Konflikt, der in Zürich geschwelt hat die letzten Jahre. Und es ist eigentlich ganz gut, dass Christopher Rüping in seiner letzten Inszenierung da nochmal drauf zurückkommt und versucht, sich nochmal klarzumachen, was ist hier eigentlich passiert, wenngleich natürlich die ganze Diversitätsproblematik, die hier eine Rolle gespielt hat, hier nicht vorkommt. Aber es geht schon darum, warum machen wir Theater?
Jetzt müssen Sie aber allen, die nicht ständig Gast im Zürcher Schauspielhaus sind, noch mal kurz erklären, was der Hintergrund dieser Inszenierung zu sein scheint.
Naja, die beiden Intendanten Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg sind ja nicht verlängert worden, weil es in der Stadt doch relativ viel Unzufriedenheit mit dem Programm gab, das vielen zu politisch war. Und interessanterweise versuchen die jetzt in ihrer letzten Spielzeit doch nochmal die Leute das Abonnement da abzuholen, wo die sind und wo vielleicht auch die Unzufriedenheit vieler Zuschauer ist. Also sie gehen auf die Leute zu. Es wird hauptsächlich im Pfauen gespielt, der alten Traditionsbühne. Und es wird problematisiert, das, was sie selber versucht haben. Nun ist jetzt die Möwe ein Stück, in das man mit bestimmten Erwartungen reingehen kann. Tschechow, Tragikomödie, viele Liebeswirren. Natürlich liebt jeder genau den, der ihn nicht zurückliebt. Und das ist ja die zweite Ebene des Stückes, die auch bedient wird hier. Aber im Grunde geht es schon um so eine Art Theaterkonzeptwettstreit, der auch im ersten Teil der Inszenierung richtig heftig ausgetragen wird. Benjamin Lilje ist ja ein famoser Schauspieler, der sich dann auch richtig reinhängt und sehr, sehr heftig auch die Arkadina angreift, die sich selbst genug ist, während Maya Beckmann da so, ja, so showmäßig kontert und einfach daran Punkte macht, indem sie einfach die Bühne beherrscht. Man muss sagen, dass Rüping aber ganz viele Anleihen macht, auch in anderen Theaterformen. Also Hamlet kommt vor, Gerhard Hauptmann wird heftig parodiert, das alte Arbeitertheater. Also auch das politische Theater wird nicht so einfach durchgewunken, sondern durchaus in Frage gestellt und karikiert. Die Aufführung, die Kostja, der Nachwuchsschriftsteller am Anfang mit seiner verehrten, geliebten Nina aufführt, ist ja nach einem Liebessong so eine Art apokalyptische Vision. Also dieses Apokalypse-Theater, das gibt es ja auch tatsächlich. Das wird hier auch ziemlich ausgewalzt, aber eben ohne tatsächlich eine Konsequenz zu haben. Alle auf der Bühne sind so, ja, ganz nett, aber was machst du da eigentlich? Warum tust du das? Und Benjamin Lilje als Kostja, als dieser Schriftsteller, der wirklich von der Kunst was verlangt, dass sie die Gesellschaft tatsächlich doch nochmal packt, ist die einzige wirklich unglückliche Figur in dieser Aufführung, der dann am Ende, anders als bei Tschechow, den Selbstmord versucht, aber von Rüping daran gehindert wird, indem das Ganze zu einer Parodie umgebogen wird, wo dann alle anderen sich auch umbringen wollen, weil sie mit ihren Theaterkonzepten im Grunde auch nicht zur Rande kommen, nicht zufrieden sind und auch mit den Rollen natürlich nicht, die sie im wirklichen Leben spielen.
Und das heißt, dass die Möwe am Ende überlebt?
Na, die Möwe überlebt insofern, als Nina, diese Schauspielerin, die eigentlich nicht genug Talent hat und dann irgendwo in der Provinz landet, die überlebt insofern, als sie sagt, Wiebke Mollenhauer macht das sehr schön. Ich habe gelernt, ich muss mit dem zufrieden sein, was ich selber kann. Ich muss auf mich selber schauen und nicht auf die Liebe des großen Schriftstellers Trigorin, der sie verlassen hat und nicht auf Arkadina, die an den großen Theatern spielt. Ich mache das, was mir gemäß ist. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die Inszenierung an uns alle stellt. Was für ein Theater wollen wir? Für welche Stadt? Für welche Bedürfnisse? Für die ältere Generation? Für die jüngere Generation? Es sind sehr viele Fragen, die hier aufgerissen werden. Und ich finde das eine auch atmosphärisch über 3 Stunden, trotz mancher Albernheiten, die natürlich trotzdem sein müssen, eine ganz schöne Inszenierung.
Christian Gampert, nach der Premiere von Die Möwe im Schauspielhaus Zürich, die nächsten Vorstellungen am kommenden Mittwoch und an Silvester. Dem Jahr 2023 ist sehr wenig Gutes abzugewinnen. Genau deshalb wollen viele Zeitungsfeuilletons in der Schlusskurve nochmal gegensteuern, hat Arno Ozesek vergnügt festgestellt.
Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine. Du siehst aber gar nicht gut aus. Der andere: Ja, ich weiß, ich habe Homo sapiens. Entgegnet der erste: Das kenne ich. Das geht vorbei. So lautet der Witz, den Ulrike Herrmann in der Tageszeitung zu der Rubrik Lachen beisteuert. Dass die Taz nicht ohne Hintersinn eine komplette Seite den Lieblingswitzen ihrer AutorInnen widmet, verrät die Parole: Von wegen Linke haben keinen Humor. Hier der Favorit von Annika Reis. Was benutzt ein Elefant als Tampon? Ein Schaf. Und hier noch der Lieblingswitz von Sophie Fichtner. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Ob und inwiefern damit bewiesen ist, dass Linke Humor haben, das entscheiden Sie bitte selbst. Wir bleiben locker und schlagen in der Süddeutschen Zeitung den Artikel Oink Oink in Castrop auf. Worum es geht, erklärt die Unterzeile. Stößchen mit Eierlikör, das Gesicht im Kartoffelsalat, Micky Beisenherz über das heilige Fest im relativ säkularen Ruhrgebiet. Tatsächlich tischt Beisenherz jede Menge schräger Anekdoten und Erkenntnisse auf, darunter diese. Was Geschenke angeht, ihr Lieben, lasst es einfach bleiben. Ab Mitte 40 ist das sinnlos. Alles, was ich mir wünsche, habe ich mir längst gekauft. Ich bin der Lucky Luke des Konsums und klicke schneller, als ich ernsthaft Gefallen an etwas entwickeln kann. An welch totem Punkt wir angelangt waren, wurde mir klar, als Mama mir einen Uhrenbeweger schenkte. Ich, raschel, raschel, ein Uhrenbeweger? Mama, bin ich Christian Lindner? Darauf Mama: Und ich dachte, du freust dich. Während der SZ-Artikel als Stimmungsmacher vor Heiligabend durchgeht, gilt das nur bedingt für Leon de Winters Artikel »Sinterklaas gibt es nicht« in der Neunzürcher Zeitung. Denn wie lautet der erste Satz? Das wichtigste kulturelle Ritual der Niederlande ist das Sinterklaasfest am 5. Dezember. Nichts gegen de Winters Erinnerungen an seinen kindlichen Glauben an die niederländische Nikolaus-Variante und wie er von selbigem Glauben abfiel. Es war, als er im Sinterklaas den stockbesoffenen Vater eines Schulkameraden erkannte. Aber dass die NZZ den Artikel am 23. Dezember in der Weihnachtsausgabe bringt, treibt uns Runzeln auf die Stirn. Derweil plaudert auch der Schriftsteller Sascha Stanišić frohgemut aus dem Nähkästchen, und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Genossin Rosalia Mimic war 4 Jahre meine Mathelehrerin in Jugoslawien, und Genossin Mimic sprach den weichsten Dialekt von der dalmatinischen Adria. Den fanden alle immens famos, vor allem die Männer. Sie stellten ihr viele Fragen, damit sie viel redete, was sie nicht tat, weil sie doch kein Kakadu ist. Das immens famose ist oft das Unwahrscheinliche. Immens famos wären zum Beispiel wirklich chancengerechte Bildungschancen in Deutschland. Immens famos wäre aber auch, wenn die Institutionen, die Kultur zum Event machen, ihre Events interessanter für alle gestalten würden, damit sie nicht vor allem Zeitvertreib bleibt für Dauerkarten mit Perlenkette in der ersten Reihe bei der 1000. Vorstellung vom Besuch der alten Dame. Verblüffend angetan von der Wortfügung immens famos, der FAZ-Autor Sascha Stanišić. Vermissen Sie heute so richtig wichtige Artikel? Nun, die SZ veröffentlicht ein Gespräch mit Emmanuel Carrère über sein Buch V13, in dem er die Terrorprozesse zum Anschlag auf die Pariser Konzerthalle Bataclan und andere Ziele reflektiert. Im Gespräch mit der NZZ wiederum fordert die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller mit Blick auf Putin und die Hamas: Man darf dem Feind nicht den Gefallen tun, zu zerbrechen. Das wäre sein Sieg. Doch schon allein aus Zeitgründen steigen wir nicht mehr tiefer in die finsteren Schächte der Gegenwart hinab, sondern gratulieren noch rasch der Schauspielerin Hanna Schigulla zum 80. Geburtstag. Die FAZ feiert Schigulla für den Glanz ihrer Augenblicke, während sie für die SZ schlicht die Königin ist. Und das war's. Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Und wenn es dann beginnt, wenden Sie sich bitte wieder an uns mit den Worten der FAZ-Überschrift: Erzähl uns was Neues.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.